So, auch guten Morgen von meinerseits für die Leute, die ich noch nicht begrüßt habe. Okay. Genau. Der Text in Jesaja, über den wir heute sprechen werden, ist in Jesaja Kapitel 44, Vers 22 bis 23. Und ich denke, als Jesus, unser Herr, mit den Emmaus-Jüngern geredet hat, dass dieser Text wenigstens eine kurze Erwähnung gefunden hätte. Genau. Der Titel der Predigt heißt heute Der Preis der Sünde bezahlt. Genau. Lasst mich euch den Text vorlesen. Hier spricht der Herr durch die Lippen des Propheten Jesaja: Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Frohlockt ihr Himmel, denn der Herr hat es vollbracht. Jauchzt ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge und Wälder samt all den Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Genau. Ich möchte noch kurz beten und könnt sitzen bleiben. Herr, du bist so groß, du bist so gewaltig, du bist so majestätisch. Und wenn wir jetzt alle in den Himmel entrückt worden würden von dir in deinem Geist, wir würden einen riesigen Thron sehen, wir würden dich sehen, wir würden ein Lamm sehen, geschlachtet für uns, das so gewaltig und so herrlich und schön ist. Und wir würden dich preisen und wir würden nie wieder wünschen, zurück auf die Erde zu kommen, sondern für immer bei dir zu bleiben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du dein Wort segnest und dass du zu uns sprichst und dass du uns alle ermutigst, veränderst und dass diejenigen, die noch nicht Christus erkannt haben, dass sie es heute tun werden. Das beten wir in seinem Namen. Amen. Ich möchte dich heute fragen, bist du noch erstaunt? Erstaunt über das Werk der Erlösung? Bist du ergriffen von dem, was Gott durch unseren Herrn Jesus Christus für dich getan hat? Stehst du immer noch in der ersten Liebe mit Jesus? Bist du immer noch in diesem Liebesrausch, liebestrunken von dem, was Jesus, dein König, für dich getan hat? Oder was blendet uns oft die Augen, dass wir Jesus, unseren Erlöser, unserem Liebhaber, nicht sehen und nicht erkennen? Ein Christ, ein echtes Kind Gottes, hat immer einen Grund zu jubeln und zu jauchzen und fröhlich und glücklich zu sein. Warum? Weil Jesus an einem verfluchten Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Weil er uns so sehr liebte und unsere Sünden bezahlt hat. Oft ist es so, wenn Depression unser Herz umschlingt wie eine Viper oder wenn die Sorgen dich beladen und dein Blick auf deine Umstände richten, dann können wir das Kreuz nicht sehen. Oft ist es so, dass es weltlichen Kummer gibt, der unser Herz erfüllt und dann können wir nicht auf Jesus und seine Herrlichkeit schauen. Wir sind oft verwirrt wegen den Streben unserer Seele nach weltlichen Dingen. Aber ich sage dir, wenn du auf Jesus schaust, auf das Kreuz, dann ist da immer ein Brunnen von Glück und Freude und Zufriedenheit und Liebe und Leben in ihm. In ihm. Er ist für uns gestorben. Weil er uns geliebt hat, weil er uns mit dem Vater versöhnt hat, mit Gott. Er hat uns zu Erben des Himmels erkoren. Wir wurden durch Jesus Christus zu neuen Kreaturen, neuen Geschöpfen, neue Menschen, die nur noch darauf warten, zu sterben und in den Himmel zu gehen. Durch Jesus Christus haben wir die Vergebung. Und heute Morgen möchte ich mit euch darüber sprechen, über das Werk der Erlösung, über das Evangelium. über die frohe Botschaft, über das, was Jesus getan hat. Das Evangelium, der Herzschlag unseres christlichen Lebens. Jesus, seine Person, sein Leben, sein Werk, das ist der Eckstein dieser Gemeinde. Das ist, warum wir hier sind, wegen ihm, wegen dem, was er getan hat. Der Retter der Sünder, der Held der Helden, der uns aus dem Schlamm unserer Bosheit gezogen hat und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und möge der Herr heute Morgen dieses Wort segnen, damit wir wieder mit neuer Leidenschaft für Jesus leben, mit neuer Kraft, mit neuem Verlangen. Und ich möchte aber auch zu denjenigen reden, die noch nicht die Vergebung von Jesus empfangen haben. Vielleicht jemand, der online ist. Wer noch nicht zu Christus gekommen ist, dem die Sünden vergeben worden sind. Und deshalb lasst uns heute Morgen zu dem Text gehen und schauen, was der Herr heute zu uns zu sagen hat. Der Herr Gott spricht heute Morgen zu dir und zu mir. Er sagt, ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel, deine Sünden wie eine Wolke. Hier sagt der Herr, dass er vergibt unsere Sünden. Er radiert die Sünden aus. Er lässt die schwarze Tinte der Bosheit verblassen. Er tilgt, er löscht die Missetaten aus wie eine Wolke. Er lässt die Schulden vergehen wie ein Nebel. Und hört, was dann passiert in dem Text, in Vers 23. Frohlockt, ihr Himmel, jubelt, jauchzt. Ja, die ganzen Galaxien sollen singen, preisen den Herrn für das, was er getan hat. Die Wälder, die Meere, die Täler, die Berge. Denn der Herr hat es vollbracht. Was? Er hat die Sünden getilgt. Er hat sie bezahlt, er hat sie erlöst. Wenn ich dich an diesem Morgen fragen würde, was ist dein größtes Problem in diesem Moment? Was würdest du sagen? Meine Kinder gehorchen mir nicht. Ich habe finanzielle Schwierigkeiten. Meine Arbeit läuft nicht so gut. Ich bin krank und habe mit Depressionen zu kämpfen. Das ist meine größte Schwierigkeit momentan. Mein Ehepartner ist nicht so fromm und heilig, wie er sein sollte. Die Sorgen dieser Weltzeit erfüllt oft unser Herz so stark, dass wir darüber vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat. Stell dir vor, Gott würde heute dieses Problem lösen. Der König würde sagen, ich mache deine Kinder gehorsam. Ich lasse alle Menschen dich lieben, sodass deine Depression verschwindet, weil die Leute oft denken, dass sie geliebt werden sollen und deshalb werden sie traurig. Denkst du dann auch, dass hier, wie in diesem Text, das ganze Universum anfangen würde zu preisen und sagen, Halleluja, Gott hat unsere Kinder gehorsam gemacht. Oder mir finanzielle Glück und Gewinn geschenkt, Reichtum, Macht und Ruhm und Gesundheit, all das, was unser Herz begehrt. Würde Gott dann nicht ein Sklave der Menschen sein? Versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass Gott sich nicht um das kleinste Detail in unserem Leben kümmert. Nein, viele von den Dingen in unserem Leben sind echte Probleme, echte Schwierigkeiten, die wir nicht lösen können. Und Gott sagt, komm zu mir, bete zu mir, ich werde dich da durchtragen, ich werde dich durch diese leidvolle Welt tragen und er wird unsere Stütze sein, er wird uns Frieden geben in all den Schwierigkeiten, die uns begegnen und wir werden ihm danken und es ist seine Ehre, dass er uns da durchhilft, aber das ist nicht das größte Problem in unserem Leben. Diese irdischen, alltäglichen Dinge, das ist nicht, was, wo das ganze Universum darüber jubeln und preisen würde. Nein, das größte Problem in unserem Leben sind die Sünden, sind die Übertretungen, sind die Missetaten, sind die Schulden vor Gott. Denn Sünden sind in ihrem Kern Rebellion gegen Gott. Die Bosheit unserer Natur, die Verbrechen an unseren Mitmenschen, die eben Bilder Gottes sind. All das, das sind Angriffe gegen Gottes Thron. Es ist eine Anmaßung gegen den Schöpfer. Es ist eine Feindschaft gegen den Himmel. Und wir alle haben das getan. Wir alle haben gegen Gott rebelliert, gegen ihn gesündigt. Und dann sagt Gott, hört, wie Gott redet. Er sagt, ich tilge, ich vergebe, ich reinige, ich nehme die Sünden weg, ich tue diesen Groll von dir, von deiner Gegenwart. Er sagt, ich erlöse dich. Ich bezahle diesen unermesslichen Preis. Ich befreie dich von diesem größten Problem in deinem Leben. Und als er das gemacht hat, da bricht die ganze Schöpfung in klangvollen Lobpreis aus. Aber wir sehen es nicht so. Wir erkennen nicht, wie schlimm unsere Sünden sind. Das Sünden im Kern eine Rebellion gegen Gott ist, eine Übertretung gegen sein Gesetz. In dem Moment, wo du gesündigt hast, in dem Moment, wo wir gesündigt haben, haben wir die Gerechtigkeit Gottes angetastet. Seine Heiligkeit, seine Majestät. Und wir fordern ihn heraus. Der Sünder erhebt sich gegen den Heiligen. Und das ist, was wir unser ganzes Leben lang gemacht haben. Aber wir fühlen oft nicht die Schwere der Sünde, die wir getan haben. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich es in einem Gleichnis verdeutlichen. Stell dir mal vor, da ist ein junger Mann und er zerbricht eine Vase. Aber diese Vase, die gehört ihm gar nicht. Sie gehört jemand anderem. Und die Vase ist nicht aus Lehm, sondern es ist ein Erbstück und es ist 200 Jahre alt von unbezahlbarem Wert. Und dieser Mann, dem die Vase gehört, das ist sein absolutes Lieblingsstück. Er liebt diese Vase. Und der Mann, der junge Mann, der die Vase zerbrochen hat, also der Vasenzerbrecher, der zerbricht sie nicht auf dem Boden, sondern er zerbricht sie auf dem Haupt von demjenigen, dem es gehört. Weil der Vasenzerbrecher glaubt, dass der andere Mensch wirklich böse ist. Aber in Wirklichkeit ist dieser andere Mann eigentlich überhaupt gar nicht böse, sondern er ist wirklich, wirklich gut. Aber dieser Mensch, also auf dem die Vase zerbrochen wird, auf seinem Haupt, das ist nicht irgendein Mensch, das ist nicht irgendein Bürger, sondern das ist der König eines ganzen Landes. Der Mensch hat einfach mal gegen einen König ihn angegriffen und ihn mit so einer kostbaren Vase angegriffen und ihn verletzt. Und der König des ganzen Landes ist ein so guter König, er kümmert sich um alle im Volk und das ganze Volk liebt ihn. Als der Mann, der junge Mann, die Vase auf dem Haupt des Königs zerbrach, hat er es noch vorher mit Kot und Urin erfüllt. Also richtig schändlich, richtig eklig, richtig ekelhaft. Und alle im ganzen Land sind empört. Aber wisst ihr was? Der junge Mann hatte Gefallen an dem Bösen, das er getan hat. Und umso mehr Details ich hinzugefügt habe, umso größer, umso schwerer, umso böser ist das geworden, was der junge Mann gemacht hat. Sein Verbrechen und seine Person. Und wisst ihr, in diesem Gleichnis, du bist der junge Mann und ich bin der junge Mann, die wir uns gegen den König des Universums erhoben haben. Und Sünde ist das absolut Ekelhafteste, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben mit unserer Sünde gegen Gott gesündigt, wir haben ihn geschändet, wir haben ihn verunehrt. Und Gott ist der gute König. Der gute König und das Volk ist das ganze Universum. Und das ganze Universum ist entsetzt in dem Moment, wo wir gegen ihn sündigen. Die Vase in dem Gleichnis ist, die der König liebt, ist die Ehre, die ihm gebührt. Gott gebührt Ehre, Gott gebührt Liebe, Gott gebührt Gehorsam, weil er nur gut ist. Er ist der Weiseste, er ist der Schönste. Er tut eigentlich keiner Fliege was zu Leide, weil er so gut ist. Aber gegen den Bösen erhebt er sich. Ja, wir haben gegen Gott gesündigt. Das ist unser größtes Problem. Und wir Sünder, wir sehen es oft nicht als ein Problem, weil wir uns selbst betrügen und unsere Gedanken mit anderen Dingen füllen, damit wir unsere sündige Gier stillen können. Viele Deutsche sagen, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an den Urknall, an die Evolution. Und indem sie das behaupten, meinen sie weise und klug zu sein. Aber in Wirklichkeit sind sie nur Narren. Der Urknall aus dem Nichts ist nur ein Märchen. Und eine Evolution, die aus sich selbst das Leben erschafft, nur eine Fata Morgana. Denn es ist von Natur aus so mit dem Sünder. Der Sünder versucht, seine Sünde auszuleben und Recht zu fertigen. Wenn es keinen Gott gibt, kann ich so leben, wie ich will. Aber es wird für solche Menschen ein böses Erwachen geben, wenn sie sterben und ihre Augen auftun in den Flammen der Hölle. Aber ich möchte noch auf einen anderen Aspekt dieses Textes eingehen, nämlich die, dass Gott hier sagt, ich tilge deine Sünde. Ich tilge deine Übertretungen. Ich bezahle für dich. Ich erlöse dich. Das ist, was Erlösung heißt. Man bezahlt einen Preis. Ich rette dich. Ich kaufe dich. Ich befreie dich. Wisst ihr, was das heißt? Der Mensch kann nichts tun, um sich von seiner Schuld zu befreien. Er kann sich nicht retten. Ein Mensch kann nichts vollbringen, nichts tun, um seine Schuld auszuradieren. Er kann nichts machen, um sich selbst von dem Gericht Gottes zu befreien. Was kann ein Mensch denn geben, einem heiligen Gott, um die Flammen seines heiligen Zorns zu stillen? Stell dir vor, jemand sagt, kann ich ihm denn nicht Smaragde und Karfunkel und Edelsteine und all mein Geld und all meine Habe und all meinen Besitz geben? Wird das nicht reichen? Nein, weil Gott der Besitzer von Himmel und Erde ist. Alles, was du hast, gehört ihm bereits. Und er hat es dir nur gegeben. Du kannst ihm nichts geben, was ihm sowieso schon gehört. Nein, damit kannst du deine Sünden nicht bezahlen. Aber vielleicht denkt ein anderer, was ist, wenn ich gute Werke tue? Ich fange an, gute Werke zu tun. Ich lebe ein frommes und ein heiliges Leben. Reicht das denn nicht, um meine Sünden zu bezahlen? Aber wie irrsinnig ist das denn? Gott sagt und gebietet dir, du sollst Gutes tun, um ihn zu ehren. Gott zu ehren, Gutes zu tun, das ist deine tägliche Pacht, die du dem König zu zahlen hast. Gerechtigkeit zu tun, Wahrheit zu tun, Demut zu üben, das ist die regelmäßige Steuer, die du sowieso schon zu zahlen hast. Es ist die Miete auf der Erde, die Gott von dir fordert. Du kannst nicht zu deinem Vermieter gehen und ihm sagen, hier, ich zahle dir die Miete, die du ihm diesen Monat schuldig bist, und sagst, mit dieser Miete möchte ich all meine Schulden über Jahre bei dir bezahlen. Das funktioniert nicht. Du musst gute Werke tun, aber damit kannst du nicht deine Schulden ausgleichen. Mit guten Werken kann kein Mensch die Schulden vor Gott aufwiegen. Aber, vielleicht denkt jemand anders, was ist, wenn ich mich zum Beispiel gut und heilig kleide? Was ist, die Männer sagen, wir kleiden uns nur noch in Smokings, überall treten immer freundlich und fromm auf, wir werden niemals mehr aus einem ohne heiligen Grund zornig sein. Die Frauen denken sich, ich werde immer nur noch mein schönes Kopftuch tragen, wunderschöne Kleider, wir werden nur heilig und fromm auftreten, überall wo wir hingehen. Aber das reicht nicht. Du kannst dich äußerlich schön kleiden, aber die Schuld deines Herzens nimmt es niemals weg. Du kannst die Schwärze deines Herzens, die Schuld deines Herzens niemals mit Kleidung oder frommen Auftreten wegtun. Aber vielleicht sagt ein anderer, wir hören auf. Zum Beispiel gibt es vielleicht Leute, die auch mit Alkohol ein Problem haben oder mit Zigaretten oder mit Zorn oder mit ihrer Sprache oder mit sonst irgendetwas. Und sie fangen an, Buße zu tun. Sie fangen an zu sagen, wir werden all das wegtun. Wir tun all diese Werke weg, die wir machen. Wir hören auf zu rauchen. Wir werden nur noch fasten. Wir werden nur noch beten. Wir werden nur noch in die Kirche gehen. Wir werden uns mit Christen treffen. Wir werden, was weiß ich, tun. Und all diese Sachen, wir werden Tränen weinen. Wir weinen so viele Tränen, wie wir nur können. Wird das denn nicht reichen, damit ich die Schuld meiner Sünde wegtun kann? Reicht Buße denn nicht? Nein. Buße an sich, Reue von deinen Sünden, kann deine Schuld nicht bezahlen. Gott sagt dir, du sollst deine Schuld bereuen. Gott sagt, du sollst Buße tun. Und es ist gut, wenn du es tust. Warum? Was ist Buße? Was ist überhaupt Buße und Reue? Wir erkennen, wie schlimm es ist, was wir gegen Gott getan haben. Es zerbricht unser Herz. Und wir sagen, oh Gott, es tut mir so leid. Und dann fangen wir an, umzukehren. Und das sollst du tun. Aber das kann deine Schuld doch nicht wegnehmen, oder? Nur weil du trauerst über Sünde, können deine Tränen doch niemals die Schwärze der Sünde wegnehmen. Aber vielleicht sagt ein anderer, was ist, wenn ich glaube? Wenn ich glaube? Ist es nicht so, dass wenn ich glaube, ich dann die Sünde, die Schuld wegnehmen kann? Durch Glauben an Jesus Christus, wenn du einfach an Jesus glaubst, kommt die Vergebung. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann kommt seine Gerechtigkeit. Dann fließt die Gnade zu dir. Wenn du an den auferstandenen Christus glaubst, an dem, der am Kreuz für dich gestorben ist, wenn du auf ihn vertraust, dann kommt der Frieden mit Gott. Dann sind alle deine Sünden, all deine Schulden, all deine Übertretungen vergeben. Absolut. Aber auch dein Glaube kann deine Schuld nicht bezahlen. Nur weil du an Jesus Christus glaubst, wie kannst du denn einen Preis aufbringen, der die Hölle aufwiegt? Absolut nicht. Der Glaube, alles was es ist nur eine offene Hand. Du öffnest nur deine Hand und du hoffst, dass Gott seine Gnade, seine überfließende Gnade in diese Hand reinlegt. Dich reinwäscht von deiner Sünde. Es ist nur das Vertrauen eines Kindes, das aus einem brennenden Haus sich einfach nur fallen lässt in die Arme eines Feuerwehrmanns, der es dann sicher fängt und hält. Unser Glaube an Jesus, unser Glaube an Jesus ist es, durch das wir Errettung bekommen. Wir brauchen jemanden, der unsere Sünde bezahlt. Wir brauchen jemanden, der diesen Preis bezahlt. Wir brauchen jemanden, der uns mit Gott versöhnt, der uns rettet aus seinem Zorn, der uns völlig reinwäscht. Und ich möchte gerne eine Stelle aus Jesaja lesen, die einfach erstaunlich ist. Ich werde nicht alles erklären, aber hier wird uns offenbart, wie Gott die Sünde tilgt, wie er Sünder erlöst. Denn das ist, worum es in diesem Text geht. Das ist die frohe Botschaft. Es gibt Rettung, es gibt Heil, es gibt Vergebung, es gibt einen Weg. In Jesaja Kapitel 52, ab Vers 13 möchte ich lesen. Hört einfach nur zu. Lasst uns sehen, was Gott macht. Siehe, mein Knecht, sagt der Herr. Das ist ein Knecht. Wird einsichtig handeln und er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn das, was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Wie bezahlt der Herr unsere Sünde? Durch diesen Knecht, durch diesen gerechten Mann, in dem kein Unrecht war. Aber wer ist dieser Knecht des Herrn? Wer ist dieser Mann der Schmerzen und der Qualen, der die Qualen des Gerichts auf seine heilige Seele genommen hat? Wer ist dieser gerechte Mensch, der unsere Sünden bezahlt? Der stirbt im Gericht Gottes und, wie unser Text sagt, der sogar aufersteht. Wer ist dieser Erlöser, der sein Leben als Schuldopfer gibt, damit wir mit Gott versöhnt werden? Wer ist dieser Stellvertreter, der meinen Platz vor Gott einnimmt und sich als Sünder richten lässt, obwohl er kein Sünder ist? Sein Name ist Jesus. Jesus, das ist sein Name. Er ist der Knecht des Herrn. Er ist derjenige, der unsere Sünden getragen hat, der unsere Sünden bezahlt hat. Gott, der Herr, hat seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt, seinen einzigen Sohn. Und er wurde ein Mensch, er wurde ein Geschöpf, er wurde ein Knecht des Allerhöchsten. Und dieser Jesus, er lebt ein tadelloses Leben, ein perfektes Leben. Er hat nie gegen Gott rebelliert, nie ein schändliches Wort gesprochen. Nein, er liebte Gott vollkommen. Er ehrte seinen Vater. Er liebte Gott wie niemals jemand zuvor noch nach ihm. Niemand war je so gerecht wie Jesus. Er war gerechter als Michael, der Erzengel. Er war heiliger als Gabriel, der Engelsfürst. Er war demütiger als Moses, mehr ein Mann nach dem Herzen Gottes als David. Er war weiser als Daniel. Ja, ich sage euch, wenn wir seine Gerechtigkeit nur einen Glimps sehen könnten, wie sie wirklich ist, sie ist wie eine brennende Feuerfackel vor dem Himmel. Einmal, als Jesus getauft worden ist, da zerriss der Himmel, da öffneten sich ihm die Tore des Himmels als sein Symbol. Es ist so, als ob der Himmel sagt, du gehörst hier oben hin in die Vollkommenheit, wo Gott ist. Er war heilig. Und was ist die gute Botschaft, die Jesus verkündigt hat, als er auf Erden war? Was hat Jesus zu den Leuten gesagt? Oh, er hat vieles zu ihnen gesagt. Er hat zu ihnen gesagt, ich bin vom Himmel hinabgekommen, von oben herab, um dem Willen meines Vaters zu tun. Er hat gesagt, dass er gekommen ist, um ein Werk zu vollbringen, das Werk, das ihm der Vater gegeben hat. Und was für ein Werk ist es? Es ist das Werk der Erlösung. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Sünder zu suchen und zu retten, um Sünder zur Umkehr und zur Buße zu rufen. Er wirkte Wunder, heilte Leuten, die blind waren, er trieb die Dämonen aus, er weckte die Toten auf und dann sagte er, Gott, mein Vater wirkt und genauso wie er wirkt, genauso wirke auch ich. Alles, was mein Vater tut, das tue ich auch und er stellte sich Gott gleich. Und an einer anderen Stelle sagte er zu den Juden, ich bin, ehe Abraham war, ich bin. Das ist der Name Herr, er ist Jahwe. Er sagte zu den Juden, zu den Menschen, ich bin der Herr Gott, der Gott Israels. Er sagte, ich bin der gute Hirte und ich lege mein Leben nieder für meine Schafe. Ich gebe meine Seele hin für andere, für ihr Leben, damit sie ewiges Leben hat. Er sagte, ich bin gekommen auf diese Erde, nicht damit mich die Leute bedienen, sondern damit ich Leuten diene. Und dass ich dieses, mein Leben, als ein Lösegeld, als ein Preis für viele gebe. Und am Abendmahl sagt er zu seinen Jüngern, ich gebe mein Leib, mein Blut zur Vergebung der Sünden. Wer ist es, der die Sünde tilgt? Es ist der Herr selbst, der auf die Erde gekommen ist, um unsere Sünden zu tilgen. Und Jesus, er wurde von seinen eigenen Geschöpfen gefangen genommen. Von solchen Leuten wie du und ich. Und sie spuckten ihn an. Sie schlugen ihm ins Gesicht. Und sie verspotteten ihn. Sie lästerten ihn. Sie verurteilten den unschuldigen Mann zu einem schändlichen und grauenhaften Tod am Kreuz. Sie zogen ihn aus. Sie schlugen ihn mit Peitschen. Immer und immer wieder, bis das Blut von seinem Leib tropfte. Sie rissen ihm den Bart aus. Spuckten ihn an. Schlugen so lange auf sein Angesicht ein, bis es entstellt war, mehr als das irgendeines Menschen. Und dann krönten sie ihn. Sie krönten ihn mit einer Dornenkrone zum König der Juden. Dann brachten sie ihn zur Schädelstätte. Dort kreuzigten sie ihn. Entblößt und blutig, nackt, hing dein Erlöser mit eisernen Nägeln am Holz. Dann wurde er weiter verspottet, beschämt und ausgelacht. Stell dir vor, wie er dort hängt, nackt, blutig, mit einer Dornenkrone. Siehe, das ist dein König, das ist dein Gott, gegen den du gesündigt hast und der für dich am Kreuz hängt, um deine Sünden zu bezahlen. Und dann heißt es, wie ich vorhin gelesen habe, in Jesaja 52 und 53, dass als der Sohn Gottes dort hing und deine Schuld trug, dass der Vater all unsere Sünden auf ihn warf. Wir verdienen, verbannt zu werden vom Himmel. Wir verdienen, in den Flammen der Höllen zu liegen. Aber nein, uns traf die Schuld nicht, sondern sie traf ihn. Er wurde gerichtet. Er wurde verdammt. Kennt ihr die Finsternis in den Evangelien, wo es heißt, es wurde finster in der Welt? Was ist das für eine Finsternis? Im ganzen Alten Testament gibt es eine Finsternis, die Finsternis zum Gericht. Wenn Gott selbst kommt zum Gericht. Gott, der Vater, kam. Und er goss, als kein Mensch es sehen konnte, die Flammen der Hölle auf Jesus aus. Gott schlachtete das Lamm. Ja, der Vater zertrat seinen eigenen Sohn in der Weinkelter seines Zorns. Er schoss die göttlichen Pfeile der Gerechtigkeit nicht auf dich, sondern auf ihn. Der Vater wandte sich mit göttlicher Macht gegen Jesus. Und wisst ihr, was Jesus sagte? Durch den Propheten Jesaja, als er all das erlitt am Kreuz, als er verflucht worden war, als sein Vater ihn richtete. Er sagt, ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel. Ich bezahle deine Schuld. Ich erlöse dich. Und all deine Sünden, all deine Verbrechen, all deine Gräuel, alles ist fort in dem Blut von Jesus. Alles, alles, was du je getan hast, alles, wofür du dich schämst, alles, wo du versagt hast, alles, alles ist strahlend weiß. Es gibt keine Sünde mehr in Christus. Er hat alles bezahlt. Alles, von deinem Mutterleib an bis in dein Greisenalter, hat jede Sünde bezahlt. All die großen Sünden, all die kleinen Sünden, all die schweren Sünden, er hat alles bezahlt. Und als er alles vollbracht hatte, sagte Jesus, Tetelestai, ist ein griechisches Wort für, es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Du bist frei. Du bist frei, deine Schuld fort ins tiefste Meer der Vergebung geworfen, die Hölle ausgelöscht für immer. Und deshalb sagt es, frohlockt, frohlockt ihr Himmel, frohlockt ihr Heiligen, frohlockt, jauchzt, juble, sing heute neu für das, was er getan hat. Ist überwältigend, absolut überwältigend. Der Herr hat sich verherrlicht an uns. Unser König bezahlt unsere Schuld. Und er starb am Kreuz, und der blieb aber nicht im Grab. Nach 3 Tagen stand er mächtig auf von den Toten, ein gerechter König. Und er fuhr auf in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Und dort sitzt er noch immer, um was zu tun? Um zu warten, bis du zu ihm kommst. Strahlend weiß, heilig und gerecht. Und du ihn preist und dankst und bejubelst für das, was er für dich aus Liebe und Gnade für dich getan hat. Und nun, was heißt es in unserem Text? Für diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, für diejenigen von euch, die noch nicht Christus erlebt haben, die noch nicht gefühlt haben, die Vergebung und die Freundschaft mit Christus und die Gnade, die das Herz verändert, die uns reinwäscht, heißt es, da sagt der Herr in Jesaja 22, kehr um zu mir. Komm, denn ich habe dich erlöst. Komm zu mir, ich habe den Preis bezahlt. Gibt es einen, der vielleicht nicht kommen will? Das hält dich auf. Was für eine Ausrede willst du bringen, dass du nicht zu Jesus kommst? Vielleicht sagt ein Sünder, meine Sünden sind zu groß. Wie können deine Sünden zu groß sein für so einen großen Retter? Deine Sünden sind nicht größer als das, was Jesus vollbracht hat. Oder vielleicht möchte ein anderer sagen, nein, ich kann nicht aufhören mit meinen Sünden. Ey, es ist viel zu toll. Ich liebe meine Sünden zu sehr. Ich kann nicht aufhören mit, was weiß ich, was ein Sünder liebt. Ey, das ganze Universum preist Jesus für das, was er getan hat. Wenn das ganze Universum so erfüllt ist mit Freude, dann ist die Freude, die du hast, viel zu klein. Oh, viel zu klein, viel zu klein. Nein, komm, es gibt bodenlose Freude in ihm. Vielleicht sagt ein anderer, aber wenn ich zu Jesus komme, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihm vertraue, wenn ich Buße tue, was werden die Leute denken? Dann muss ich ja von ihm erzählen. Dann muss ich ja erzählen von Jesus. Und dann, was werden die Leute denken von mir? Dann werden sie mich ja beschämen. Dann werden sie mich ja verspotten. Dann werden sie mich ja belästern. Ja, aber ist das nicht Wahnsinn? So zu reden, was hat er denn für dich getan? Er hat dich erlöst. Deshalb komm, wer auch immer du bist, komm zu Jesus. Schäme dich doch nicht für Jesus. Schäme dich für deine Sünden, aber nicht für den, wer er ist. Für dem, was er getan hat. Wenn du zu ihm kommst, gibt es ein Kelch des bodenlosen Segens für dich. Wenn du umkehrst, wenn du an Jesus glaubst und einfach nur dein Herz auf ihn richtest in diesem Moment, wisst ihr, nehmt ihr den Platz von Jesus ein. In diesem Moment nehmt ihr den Platz von Jesus ein. Jesus war der Sohn Gottes, Jesus war gerecht und in diesem Moment seid ihr so gerecht wie Jesus. In diesem Moment werdet ihr von Gott, dem Vater, unendlich geliebt. In diesem Moment seid ihr Erben des Himmels. In diesem Moment gehört euch alles. In diesem Moment ist Gott euer Vater. Alle Segnungen über Segnungen schüttet er auf euch aus, wenn ihr einfach nur zu ihm kommt. Aber für die Sünder, die nicht zu Jesus kommen, für die Sünder, die nicht zu ihm kommen wollen, die lieber ihre Sünde lieben als Jesus, für diese Leute gibt es keine Erlösung, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts, denn sie treten das Blut von Jesus mit Füßen. Aber lasst mich euch noch eine Sache sagen in diesem Text, die ich einfach erstaunlich finde. Da heißt es, denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Nachdem der Himmel ruft und Gott preist im Gesang, sagt Gott, dass wegen der Erlösung, die er an uns vollbracht hat, er verherrlicht wird. Er wird verherrlicht. Er wird geehrt. Er wird gepriesen für das, was er an dir getan hat. Weißt du, dass in diesem Moment, wo du jetzt allein hier sitzt und du bist erlöst, allein, dass du jetzt hier sitzt, wird Gott geehrt, wird Gott verherrlicht. Ich als Christ, ich habe so oft damit zu kämpfen, mit meinem Versagen und meinen Sünden. Und ich habe immer so ein schlechtes Gewissen und ich mache mich immer so oft fertig und runter. Aber in diesem Text heißt es, weil ich erlöst bin, wird Gott verherrlicht. Selbst in meinen schlimmsten Sünden ist Gott verherrlicht, wird Gott groß gemacht. Da ist ein Ruhm, der die ganze Zeit von dir fließt. Gott wird geehrt, weil du sein Erlöster bist. Egal, was du tust, du bist mehr geadelt, als du es dir vorstellen kannst. Gott ist verherrlicht. Gott ist verherrlicht wegen seiner Gnade, mit der er dich begnadigt hat. Darum, o Christ, du kannst heute glücklich sein. Du kannst heute dankbar sein. Du kannst heute den Herrn preisen, weil er dich erlöst hat. Dein größtes Problem, er hat es gelöst. Er hat es bezahlt. Die unbezahlbare Schuld wurde von Jesus bezahlt. Der dunkle Nebel der Sünde ist fort. Das scheinende Wohlgefallen Gottes ruht auf dir. Also Geschwister, gedenkt an das Kreuz. Vergisst es nicht. In unserem Alltag, vergisst es nicht. Lasst uns Buße tun. Lasst uns glauben. Lasst uns einander dienen. Lasst uns einander lieben. Lasst uns einander trösten. Lasst uns einander ermahnen. Mit unseren Gaben, die der Herr uns gegeben hat. Möge der Herr, Gott, der Heilige Geist, dieses Wort heute in unseren Herzen erblühen lassen. Möge der Herr euch segnen. Amen.